Dein Kommentar ist ja betitelt mit Der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben, und du schreibst darin von Fassungslosigkeit, die du empfunden hast, als du von dem Anschlag hier in Halle erfahren hast. Was hat dich da zu deinem Kommentar bewegt, als du dann deine Zeilen verfasst hast?
Tja, also ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo sich der Anschlag in Halle ereignet hat, selber gerade gar nicht in Europa war, sondern in Buenos Aires, wo ich mit einer 5-stündigen Verspätung davon erfuhr. Also was ist Verspätung? Es gab eine Zeitverschiebung. Das heißt, die Dinge sind immer schon halb passiert gewesen in Deutschland, als ich in Buenos Aires aufgewacht bin. Und habe das Ganze dadurch aus einer gewissen Entfernung gesehen einerseits. Und andererseits gab es in Buenos Aires 1994 den schlimmsten Bombenanschlag der Geschichte Argentiniens auf ein jüdisches Kulturzentrum, bei dem über 80 Menschen umgekommen sind. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt eine Art sozusagen Überschneidung von zwei Geschichten, die da stattfinden. Und gleichzeitig natürlich einfach ganz stark den Eindruck, ich bin einerseits fassungslos, dass sowas passiert, und andererseits überhaupt nicht überrascht.
Und das formulierst du dann auch in deinem Kommentar, wenn du beispielsweise auch dich beziehst auf eine Aussage von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die kurz nach dem Angriff geschrieben hat, das sei jetzt ein Alarmzeichen, und du schreibst, das sei kein Alarmzeichen, sondern das ist schon die Katastrophe. Außerdem schreibst du, dass, und so ist ja auch der Kommentar betitelt, dass das der Sturm ist, vor dem wir euch gewarnt haben. Welche Warnungen wurden da nicht wahrgenommen aus deiner Sicht?
Genau, also es sind, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, dass sich ein Alarmzeichen ja immer bezieht auf die Dinge, die noch schlimmer werden können. Also wenn nicht ein Alarmzeichen ist es, wenn die Erde ein bisschen wackelt und dann kommt das Erdbeben, ne? Oder ein Alarmzeichen ist vielleicht auch, wenn sich das Meer zurückzieht, weil dann kommt die Flutwelle. Und angesichts eines Anschlags wie dem in Halle von einem Alarmzeichen zu sprechen, zeugt einfach schon allein von einem gewissen Zynismus der Situation selbst gegenüber, aber auch einer bestimmten Ignoranz gegenüber der Ereignisse der letzten Jahre. Ich sage nur Chemnitz, das ist jetzt genau ein Jahr her, mehr oder weniger. Da haben Menschen eine Hetzjagd veranstaltet auf andere Menschen, die für sie nicht deutsch genug aussahen. Und auch das war ja schon die Ankündigung und letztlich ja auch schon die Realität einer anderen deutschen Gegenwart. Und immer wieder von Warnzeichen zu sprechen, bedeutet letztlich nicht anzuerkennen, dass wir eben nicht mehr nur oder vielleicht nicht mehr vor allem in einer pluralen, aufgeklärten, positiv nationalistischen, fröhlichen deutschen Gesellschaft leben, wie man sich zur WM 2006 vielleicht ausgemalt hat, die Welt zu Gast bei Freunden, sondern eben in einer Gesellschaft, in der rassistische Gewalt, in der Übergriffe und so weiter nicht nur Realität sind, sondern auch im Bundestag sitzen und auch sozusagen überhaupt nicht mehr eine Frage der Perspektive eigentlich ist, ob das ein Problem ist oder nicht. Das heißt, von Alarmzeichen zu sprechen, bedeutet eigentlich nicht anzuerkennen, in welcher gesellschaftlichen Realität wir leben. Und das führt mich zu dem zweiten Vorwurf vielleicht, nämlich der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben. Es gibt natürlich Menschen, die das seit Jahren sagen. Es gibt NGOs, weiß nicht, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Es gibt Publizisten, Publizistinnen, die darüber geschrieben haben seit Jahren. Und man hat irgendwie so den Eindruck, diese Rufe sind verhallt. Der SPD-Vorsitzende, Generalsekretär sagte in einem Interview für den Spiegel, naja, da haben wir uns einfach zu sehr auf den islamischen Terror konzentriert die letzten Jahre. Wo ich mir so denke, ja, weil ihr nicht zugehört habt. Die einzige Möglichkeit, sich nur auf islamischen Terror zu konzentrieren, ist, wenn man die Augen zugemacht hat in den letzten Jahren.
Und du schreibst auch in deinem Kommentar dann weiter, wir sollten uns noch einmal vor Augen führen, was ein Rechtsextremer hier in aller Deutlichkeit demonstriert hat. Die neu alten Rassisten meinen auch Juden. Das heißt, du führst dabei an, dass eine rechte Ideologie immer auch auf Antisemitismus zurückzuführen ist. Was bedeutet das nun in der Konsequenz?
Naja, ich würde gar nicht sagen immer auch, sondern konkret, sehr konkret auch. Es geht gar nicht um ein allgemeines ideologisches Argument, das würde ich auch machen. Jede Verschwörungstheorie zum Beispiel endet irgendwann bei den Juden. Aber das ist in dem Fall gar nicht mein Argument. Mein Argument ist, dass der Attentäter von Halle in dem Moment, wo er nicht in die Synagoge reingekommen ist, sich entscheidet, weiterzufahren zu einem Dönerladen. Und die ganze Zeit schimpft auf ich sage es in Anführungsstrichen, Kanaken und Juden. Und es ist schon ein wichtiger Befund, dass hier zwei Dinge zusammengezogen werden, die wir ja in den letzten Jahren verstärkt beobachten, dass sowas wie der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, eine menschenfeindliche Mordkampagne fährt, die unterfüttert ist mit sowohl antisemitischen als auch antimuslimischen, antikanakischen Einstellungen. Das heißt, wir reden von einer ganz realen Situation, in der die neue Rechte oder neue neonazistische Ideologie ganz stark mit antisemitischen und rassistischen Argumentationsstrukturen arbeitet. Und gleichzeitig sitzt eine neurechte Partei im Parlament, im Bundestag, und das ist die Pointe eigentlich des Arguments, nämlich die AfD, die ja selber probiert permanent zu sagen, wir sind nicht antisemitisch, sondern eigentlich beschützen wir die Juden gegen die bösen Muslime, die eigentlich die Antisemiten sind. Und gleichzeitig schafft die AfD es aber nicht, sich zu distanzieren von sowas wie Chemnitz. Ne? Nicht sich zu klar auszusprechen gegen sowas wie den Mord am CDU-Mitglied Walter Lübcke. Und das sind Dinge, die da einfach sehr deutlich werden, dass hier die AfD ein doppeltes Spiel spielt, was man auf gar keinen Fall glauben darf, dass die AfD nämlich die Juden in Schutz nehmen würde gegen die Muslime, die die eigentlichen Bedrohungen darstellen würden für Juden und Jüdinnen in diesem Land. Und ich glaube, dass der Anschlag das nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass die jüdische und die in dem Fall kanakische Seite, also die muslimische Seite, die postmigrantische Seite, viel enger aneinander gebunden sind in Deutschland und viel stärker auch gemeinsam bedroht sind in Deutschland, als man sich selber vielleicht manchmal klar machen möchte.
Das bringt mich jetzt zu zwei Aspekten. Vielleicht den ersten Aspekt, die Reaktionen auf den antisemitischen und rechten Anschlag und rassistischen Anschlag, die waren ja zunächst einmal die, dass es da mehr Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen geben soll. Das wurde versprochen. Außerdem hat Innenminister Seehofer angekündigt, dass es einen stärkeren Kampf gegen rechts im Netz braucht. Nun schreibst du in Bezug auf das, was da naheliegend war, dass da Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen verstärkt werden sollen, weil da gab es ja die Kritik der jüdischen Gemeinde in Halle, dass es eben einen zu späten Polizeieinsatz gab und an Yom Kippur eben keine Polizeiwache vor der Synagoge stand. Und du schreibst dann, die Juden werden damit einmal mehr so behandelt, als seien sie wertvolles Porzellan, das in Deutschland besonderer Pflege bedarf. Ich kenne das. Und du wirfst auch die Frage auf, was ist das für ein Zustand? Wie sieht dieser Zustand aus deiner Sicht aus?
Naja, ich meine, zu der Situation oder vielleicht auch zu der spezifischen, kuriosen Position, die Juden und Jüdinnen im Deutschland der Gegenwart einnehmen, habe ich ja das Buch Desintegriert euch geschrieben und beschäftige mich da genau mit dieser Frage, welche, sagen wir mal, ich würde fast sagen, stillgelegte Position Juden eigentlich spielen. Also sozusagen, wenn es stimmt, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland eine wichtige Rolle dafür spielen, dass sich Deutschland als nicht mehr Nazi entwerfen und vorstellen kann. Also wenn es stimmt, dass man sagt, solange in Deutschland Juden leben, ist Deutschland ein besseres Land geworden, dann ist die Lebendigkeit der Juden selber schon der Beweis für die Gutwerdung Deutschlands. Das bedeutet einerseits, dass Juden und Jüdinnen im Prinzip alles machen können, weil es eh keine Rolle spielt, was sie inhaltlich von sich geben. Hauptsache, sie sind da. Und andererseits, dass meine schiere Lebendigkeit schon Beweis dafür ist, dass mit Deutschland alles in Ordnung ist. Und diese Lebendigkeit muss nun um jeden Preis aufrechterhalten werden und gleichzeitig entsteht dadurch so ein Aquariums- oder vielleicht Tierparkeffekt, in dem Juden und Jüdinnen eigentlich quasi wie zu einer Art Anschauungs- und Beweismaterial werden. Und dieses Anschauungs- und Beweismaterial wird durch Sicherheitszäune, durch Wärmekameras und so weiter geschützt. Ich sage ja in dem Artikel zu Halle natürlich gleichzeitig, dass mir auch nichts Besseres einfällt. Wenn Juden und Jüdinnen auf diese Weise bedroht werden, wie es jetzt gerade wieder sichtbar geworden ist, dann müssen sie beschützt werden. Es ist nur ein an sich unhaltbarer Zustand, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland auf diese Weise unter Schutz stehen müssen. Das ist eigentlich schon ein Beweis dafür, dass es eben nicht so gut aussieht, wie man es sich selber gerne glauben machen möchte, dass nämlich Juden ohne Probleme im Deutschland der Gegenwart lebendig sein können.
Und wenn du jetzt das Konzept des Gedächtnistheaters, von dem du da in deiner Streitschrift Desintegriert euch, die du schon benannt hast, schreibst, wenn du dieses Konzept nutzt und jetzt guckst auf den Umgang mit dem Anschlag in Halle, zeigt sich da bereits auch so Formen dieses Gedächtnistheaters, beziehungsweise welche Rollenerwartungen werden denn da gestellt und auch umgesetzt, wenn man auf die Reaktionen auf den Anschlag in Halle blickt?
Naja, ich finde die Reaktion auf Halle schon eine ambivalente Sache. Einerseits hatte ich den Eindruck, und das hat mich auf eine Weise auch, vielleicht auch auf eine traurige Weise glücklich gemacht, dass es doch sehr viele Menschen, die ein hohes Maß an Solidarität und an Unterstützung und auch an vielleicht Schock oder Traurigkeit oder so gefühlt haben. Und das haben sie mir mitgeteilt. Ich war gestern auf der Demo hier in Berlin von Unteilbar, kein Fußbreit, da waren viele Menschen hingekommen. Und ich hatte den Eindruck, es war ein sehr breites Bündnis von Menschen aus allen möglichen Teilen der Berliner Stadtgesellschaft, vielleicht auch außerhalb, wo ich einfach den Eindruck hatte, da sind richtig viele Leute richtig doll erschrocken. So, mich haben auch E-Mails von Kollegen erreicht aus dem Lyrikbetrieb oder so, die mir sonst bei sowas, also die würden mir eigentlich jetzt nicht aus dem Blauen heraus schreiben und haben mir einfach ihre Trauer mitgeteilt, so, oder ihren Schock. Und das fand ich eine schöne Erfahrung und hatte den Eindruck, okay, da gibt es irgendwie ein Maß an Erschrecken, an gemeinsamem Erschrecken vielleicht, was da passiert ist. So, und gleichzeitig gibt es dann einfach so Sachen, gerade von was weiß ich, selbst wenn Seehofer jetzt anfängt über ja, wir müssen jetzt Rechte im Netz bekämpfen zu sprechen, wo ich, da denke ich mir so ein bisschen, ja, wo kommst du jetzt eigentlich gerade her? So? Also ich meine, was hast du die letzten Jahre gemacht? Ja, die Flüchtlingsunterkünfte haben gebrannt die letzten Jahre. Die Übergriffe auf Geflüchtete waren immens. Und jetzt sagt der Innenminister, ja, da müssen wir mal was gegen Rechte im Netz machen. Und das ist schon so ein bisschen schlimm, dass in dem Moment, wo eine Synagoge angegriffen wird, der Innenminister sagt, also das geht überhaupt nicht, aber in dem Moment, wo im Schnitt 2 Übergriffe pro Tag auf Geflüchtete in Deutschland stattfinden, die Hetzjagden in Chemnitz sind das beste Beispiel, da hat sich Seehofer ja nicht besonders schockiert gezeigt, auf jeden Fall keine besonders großen Konsequenzen daraus gezogen, dann scheinen Geflüchtete einfach weniger stark vom Schutzversprechen des Staates zu profitieren oder darunter zu stehen als Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und das finde ich tatsächlich erstens ein Fall des Gedächtnistheaters, weil Juden eine andere Rolle und letztlich auch eine andere sozusagen Aufmerksamkeit da bekommen. Und gleichzeitig ja auch eine große Gefahr, weil nochmal, man darf nicht der Illusion erliegen, dass der jetzige Schutz, unter dem Juden und Jüdinnen in Deutschland vielleicht besonders stehen, einer ist, der dauerhaft gewährleistet wäre, wenn dieses rechte Denken und diese neue Rechtspolitik, die natürlich auch eine alte rechte Politik ist, dominanter werden. In den Bundesländern dominanter werden, auf Bundesebene dominanter werden. Und das zeichnet sich ja gerade ab. Und ich glaube, da einfach nochmal klar zu verstehen, dass das ein gemeinsamer Kampf sein muss für eine Gesellschaft, die sich selber als eine antifaschistische Gesellschaft versteht. Dafür muss und sollte Halle einen Weckruf oder vielleicht einfach nur ein weiterer Anlass sein. So, und wenn das passiert, dann zumindest haben wir aus Halle gelernt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, aus Chemnitz haben wir nicht viel gelernt.
Ich frage mich gerade, ob vielleicht ein weiteres Beispiel für dieses Gedächtnistheater und die andere Rolle, die Juden und Jüdinnen hier spielen, als beispielsweise der Schutz für Migranten und Migrantinnen, sich auch an dem Anschlag in Halle zeigt. Nämlich, du hast ja gesagt, der Anschlag zeigt eigentlich, dass da auch Juden und Jüdinnen und sozusagen das postmigrantische Milieu näher zusammenrücken müssen, weil sie beide betroffen sind. Und das hat der Anschlag in Halle gezeigt. Also nachdem der Anschlag auf die Synagoge nicht geklappt hat, auch wenn eine Frau davor erschossen wurde, ist der Täter weitergefahren, hat da einen Dönerimbiss gefunden und für ihn war das klar, das ist sozusagen das zweite Milieu, das er angreifen will und so hat er das dann auch getan und das, was jetzt uns von den Betroffenen dieses Kiezdöners berichtet wurde, ist, dass es bei ihnen zwar auch sind Politiker, Politikerinnen vorbeigekommen, haben Blumen niedergelegt, allerdings hat ihnen niemand die Hand gegeben. Also Steinmeier war vor Ort und hat ihnen aber nicht die Hand gegeben, hat nicht mit ihnen gesprochen. Und aus dem Grund haben sie sich dann hier an das Bündnis gegen Rechts gewandt und ja eine Solidarität auch sich gewünscht, die es in Form einer Demonstration auch gab, wo auch diese Kritik formuliert wurde. Das klingt für mich genau nach dem, was du beschrieben hast, nur ganz aktuell an diesem Beispiel des Anschlags in Halle sogar verdeutlicht.
Ja. Also ja, absolut. Und ich finde es extrem traurig und extrem bedrückend, dass es diese Art von Unterscheidung gibt. Und die gab es ja schon beim Sonnenblumenhaus, beim Angriff in Rostock-Lichtenhagen in den 90er Jahren, wo die einzigen öffentlichen Vertreter, die da hingekommen sind, Bubis und also Ignaz Bubis und Michel Friedmann vom Zentralrat der Juden waren. Kein anderer deutscher Politiker ist da hingefahren. Und darüber hat Nili Kiak, eine Kolumnistin für die Zeit, die ich sehr schätze, mal eine Kolumne geschrieben, die heißt Familie Kiak trauert um Familie Friedmann, wo es dann wiederum darum geht, wie ihre Eltern sich Schindlers Liste angucken. Und ich glaube, dass da tatsächlich von deutscher Seite auch es ist wie so eine Schieflage oder so eine komische, verrenkte Haltung, in der man sagt, naja, also wir haben jetzt verstanden, die jüdische Seite, die sind Deutsche, die müssen wir verteidigen, denen müssen wir die Hand geben sozusagen. Aber wenn es die Leute im Dönerimbiss trifft, dann nicht. Warum nicht? Klammer auf, vielleicht weil sie einfach nicht auf die gleiche Weise zu Deutschland gehören, Klammer zu. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendetwas läuft da ab, dass man das Gefühl hat, die sind auf eine andere Weise bedroht und auf eine weniger schützenswerte Weise bedroht als wenn eine Synagoge angegriffen wird. So. Und das, finde ich, ist etwas, das muss sich ändern. Das muss sich ändern in der Situation, in der ein Viertel der Gesellschaft Migrationshintergrund hat in Deutschland. Und es muss sich auch ändern in der Situation, in der eine neue Rechte in einer Stärke zurückgekehrt ist in die große Politik, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall gewesen ist. Und dafür müssen wir andere Bündnisse denken. Und diese Bündnisse zu denken, bedeutet eben im Zweifelsfall auch, den Menschen die Hand zu geben, die angegriffen werden, und zwar beiden Seiten. So. Und das ist eine Aufgabe, die sich ja nicht nur für einen Steinmeier stellt, sondern das ist eine Aufgabe, die sich eben auch für eine Linke vielleicht oder für linke Menschen oder eine linke Szene oder so in Deutschland stellt, dass man anfängt, Postmigrantinnen und Migranten als Teil der eigenen Gesellschaft anzusprechen und anzuerkennen und Modelle, politische Aktivierungs- und politische Modelle zu denken, in denen diese Menschen vorkommen. Indem man sagt, eure Erfahrung und eure Bedrohungslage und eure Ängste, das sind unsere Ängste, das sind unsere Erfahrungen. Oder zumindest sind es welche, die wir aufnehmen wollen, wenn wir sagen, wir wollen eine gerechtere und eine bessere Gesellschaft.
Das heißt, dein Appell ist der, zusammenzurücken und sich die Hand zu reichen, auch von Milieu zu Milieu. Nun gibt es viele Analysen darüber, was jetzt wie passieren sollte. Wir sprachen auch mit David Begrich vom Miteinander e.V. in Sachsen-Anhalt und der meinte, nun ja, sei es jetzt, dass die Politik da konkrete Forderungen formuliert, umsetzt, aber am Ende kommt es vor allem auf die Sicherheitsbehörden auch an, ob die auch dem nachkommen wollen, ob die dann, der NSU-Komplex hat es gezeigt, Akten freigeben oder nicht freigeben. Das heißt, das sind auf jeden Fall auch so Knackpunkte, Sicherheitsbehörden und wie eigenständig die agieren können zum einen. Und zum anderen schreibst du in deinem Kommentar einmal mehr von einem antifaschistischen Grundkonsens, den es braucht, damit sich etwas ändert, damit eine Gesellschaft ja entsteht, die frei von Antisemitismus und Rassismus und rechter Ideologie ist. Da stellt sich allerdings die Frage, wie dieser antifaschistische Grundkonsens in einem Land herstellbar ist, in dem ja schon der Begriff Antifaschismus als linksextrem angesehen wird und in dem Sicherheitsbehörden das entsprechend kategorisieren und auch verfolgen.
Ja. Klar, also ich meine, es war natürlich eine gezielte Provokation, das in einem Artikel für Spiegel Online ans Ende zu stellen und zu sagen, dieses Land braucht etwas Bestimmtes, was es nicht hat und was für mich aber gleichzeitig Ausdruck eines Riesenproblems ist. Und das mit den Sicherheitsbehörden ist ja völlig richtig. Die Sicherheitsbehörden arbeiten eben nicht so, dass sie quasi die Gesellschaft schützen, sondern die haben einen bestimmten Bias, eine bestimmte Annahme, dass zum Beispiel linksextrem so schlimm ist wie rechtsextrem. Das ist ja eine Annahme, die bis weit ins, also das Credo des liberalen politischen Lagers in Deutschland, auch des bürgerlichen politischen Lagers in Deutschland. Und ich finde es unplausibel. Ich finde es tatsächlich unplausibel und ich glaube, es lässt sich auch schwer nachvollziehen in einer Gesellschaft, die auf den Nationalsozialismus gefolgt ist, zu behaupten, links und rechts wären gleich weit entfernt von dem, was Deutschland ist. Natürlich ist links nicht gleich weit entfernt von rechts, weil rechts das ist, wogegen dieses Land theoretisch mal gegründet wurde. Und dass die CDU nicht dazu in der Lage ist, diese Dinge so zu denken, ist mir klar. Ich finde es nur interessant, dass selbst eine nominell linke Partei wie die SPD sowas nicht kann. Und ich glaube, da geht es tatsächlich darum, vielleicht auch nochmal zu überlegen, wie eigentlich, mit welchen Glaubenssätzen oder mit welcher, ich nenne es ja Staatsräson, eigentlich ein Land funktionieren müsste, in dem alle Menschen ohne Angst verschieden sein können und nicht nur ein paar. Und ich würde behaupten, dass in meiner Familie vielleicht oder für mich eine Lehre aus dem 20. Jahrhundert und aus dem Nationalsozialismus nicht ist, dass Juden das nächste Mal Plexiglas brauchen und das weiß ich, mehr Sicherheitsleute vor der Synagoge, dass es also nicht ein größeres Maß an Schutz durch die Gesellschaft braucht, sondern eine andere Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Potenzial auch vielleicht von jüdischer Seite, was wir einbringen können, eingedenk der Rolle, die Juden und Jüdinnen in Deutschland heute spielen, zu sagen, ja, okay, also wenn das wirklich so ist, dass ihr Juden und Jüdinnen in Deutschland dauerhaft haben wollt, und wenn ihr auch wollt, dass die sich hier sicher fühlen, dann muss es eine andere Gesellschaft geben. Und wenn es diese andere Gesellschaft nicht geben wird, dann muss es von jüdischer Seite politischer werden. Und dafür haben wir so ein Magazin wie Yalta, ein Magazin, das ich mit rausgebe, gegründet, um gemeinsam auch von jüdischer Seite aus mit Verbündeten zu überlegen, wie eigentlich eine Gesellschaft aussehen könnte, die eben gleichermaßen für alle Gerechtigkeit oder auch Schutz bedeutet.